Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse Luxusbus auf Entdeckungsreise.
Herzlich willkommen zum neuesten Travel News Talk. Zum ersten Mal mit mir. Ich bin Marilyn Leuthard. Heute bin ich zu Gast an der neuen Gasse bei Globetrotter in Bern. Vor mir steht Christine Landolt. Sie ist Reiseberaterin und Globetrotter seit bald 25 Jahren unter Globus. Danke, dass wir heute hier bei dir sein.
Merci.
Christine, wann bist du das letzte Mal auf Reisen gewesen?
Also meine letzten zwei Reisen sind noch gar nicht so lange her. Sie sind beide nach Uganda und Ruanda geführt. Es war nicht ganz Freizeit. Ich habe geschafft, nebst meinem Job hier beim Globetrotter habe ich noch einen zweiten Job als Mountainbike-Guide bei Bike Adventure. Und ich habe zwei Reisen geleitet ins Herz von Afrika.
Woher kommt deine Faszination fürs Reisen?
Ich glaube tatsächlich, dass ich das in den Genen habe. Ich kann mich schon erinnern, dass ich schon als Teenager viel lieber so Dokus über Länder und fremde Menschen geschaut habe, als irgendein Krimi oder ein Spielfilm. Und das hat sich eigentlich nachher weitergezogen. Mit meinen Eltern sind wir schon ab und zu, schon sogar reisen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das der Ausschlag war. Ich glaube, das ist tatsächlich in meinen Genen. Und ich habe dann später als Flight Attendant geschafft, ein paar Jahre. Und bin dort dann so auf den Geschmack gekommen. Ich wahnsinnig spannende Destinationen, ganz kurz gekommen. Und habe gemerkt, dass es da eigentlich noch viel mehr zu entdecken gäbe. Und das hat so meine Reiselust erst recht entfacht.
Und dann bist du, nachdem du als Flight Attendant warst, wie hast du da aufgehört? Hast du einfach gedacht, jetzt gefällt es mir nicht mehr? Jetzt will ich etwas anderes?
Also gefallen hat es mir irrsinnig gut, aber mir ist es ein bisschen zu schnell gegangen alles. Wir sind wie überall auf der Welt, vom Kongo über Japan, über Südamerika, überall ein paar Tage und dann wieder hey. Und mir hat so gedacht, wenn es so anfängt spannend werden, muss ich wieder gehen. Ich hatte das Gefühl, ich möchte gerne ein bisschen mehr eintauchen und in der Kulisse sehen. Und darum habe ich nachher schon ein bisschen mit Wehmut, aber ich habe nachher aufgehört zu fliegen. Und habe einen Plan geschmiedet und das war einmal rund um die Welt ohne Flugzeug. Zum richtig Zeit haben, mit ÖV reisen und einfach richtig Zeit haben, um zu verweilen und um wirklich auch mit Menschen in Kontakt zu kommen, sehen, wie die leben, was sie denken, was ihre Sorgen sind. Das habe ich während dem Leben als Flight Attendant nicht können.
Und dann bist du alleine losgezogen?
Gestartet bin ich zusammen mit einer Kollegin, die hat gesagt, oh, das ist eine gute Idee, komm mit. Und dann haben wir aber relativ schnell mal gemerkt, dass das nicht reicht, einfach zum zu zweit reisen. Wenn beide das Gefühl haben, so, wir wollen reisen. Wir haben gemerkt, dass wir andere Vorstellungen haben, was wir erleben wollen und wie wir reisen wollen. Und haben uns dann relativ schnell mal getrennt. Wir sind mit dem Zug noch von hier bis Moskau, China, sind wir zusammengereist und haben uns dann in Südostasien getrennt. Und von dort bin ich nachher alleine weiter und die Reise hat schlussendlich fast zwei Jahre.
Und dann bist du alleine unterwegs gewesen, plötzlich. Ist das irgendwie, ja, hat dir das gefallen, alleine? Hat dich das gereizt oder ist das dann mehr einfach aus der Situation entstanden, weil ihr euch getrennt habt?
Ich glaube, es war ein Glücksfall, dass das so ist passiert. So, zu starten mit jemandem zusammen hat natürlich alles viel einfacher gemacht. So. Man war so zu zweit und hat sich so ein bisschen Halt geben. Aber nachher zu merken, wenn man mit jemandem zusammen reist, der ganz andere Vorstellungen hat und Wünsche und Bedürfnisse, dass das auch eine Belastung sein kann. Weil man dann immer Kompromisse eingehen muss. Und dann plötzlich so alleine zu sein, hat sich angefühlt wie die grosse Freiheit. Ich konnte für mich entscheiden, ich konnte unabhängig, flexibel sein, so lange nicht mehr bleiben, wie ich will, so schnell weitergehen, wie ich will. Ich konnte alleine sein, ich konnte mich mit anderen Leuten treffen, wenn ich Lust hatte, nicht alleine zu sein. Und etwas, was ich auch gemerkt habe, wenn man alleine reist als Frau, man hat so ein bisschen, man weckt den Beschützerinstinkt in vielen Leuten, gerade so in fremden Ländern. Frauen, aber auch Familien und so, sind dann besonders fürsorglich und laden einen ein und sorgen sich, wenn eine Frau alleine unterwegs ist. Es ist auch einfacher, Kontakte zu knüpfen, weil Leute eher auf einem zukommen. Zu zweit ist man schon so eine kleine Gruppe. Und die Leute haben noch so ein bisschen Hemmungen, so eine kleine Gruppe anzusprechen. Aber wenn man alleine unterwegs ist, geht es auch so Kinder, oder? Unterwegs, auf einen zuzukommen. Und für mich war das eigentlich schon so der Startschuss gewesen. Ich bin nicht eine überzeugte Alleinreisende. Ich reise sehr gerne noch zu zweit, wenn es passt. Aber ich habe dort auf dieser Reise nachher gemerkt, wie viele Vorzüge das so hat, alleine unterwegs zu sein.
Glaubst du, es ist anders, wenn man als Frau unterwegs ist, wie wenn man als Mann reisen geht? Gerade in Bezug auf Leute, die vielleicht auf einem zukommen oder wie der Beschützerinstinkt, den du angesprochen hast. Ist das ein anderes Erlebnis als Frau? Was glaubst du?
Mein Bauchgefühl, so wie ich es erlebe, würde sagen, ja. Ich bin ja natürlich noch nie als Mann gereist. Ich kann das jetzt nicht aus der Sicht des Mann beschreiben. Aber ich merke schon, wie sehr das die Leute oft das Gefühl haben, yeah, so eine Frau ganz alleine. Und eigentlich unglaublich hilfsbereit sind und unglaublich fürsorglich, wo ich denke, dass das schon mit dem Geschlecht zu tun hat. Genau. Ja. Vor allem, ich bin ja viel mit dem Velo allein unterwegs. Vor allem in so abgelegenen Gegend, wo es dann vielleicht auch ein bisschen streng ist. Noch so. Ich glaube, manchmal ist schon so das Gefühl, oh, die Frau ganz allein, der müssen wir helfen. Ja, ja, ich glaube schon, ja.
Du hast sicher auch die ein oder andere Brenzlig-Situation erlebt auf deinen Reisen.
Es gibt eine. Und da fängt mein Herz tatsächlich noch schneller an zu klopfen, wenn ich schon noch mal daran denke, ob es schon einige Jahre her ist. Ich bin schon ein paar Mal so bestibitzt worden, dass man mir einfach irgendetwas gestibitzt hat, was nicht so von Bedeutung war. Aber es hat nur einmal gegeben, dass ich wirklich überfallen worden. Das ist, nachdem ich einen Monat alleine durch Brasilien gereist bin, ist alles gut gegangen, alles tiptop gewesen, wunderbar. Am letzten Tag in Rio ist mein Flug am Abend spät gegangen. Nachher habe ich gedacht, ich gehe jetzt nochmal an Copacabana. Mein Hotel war so 2-3 Strassen hinter Copacabana. Und ich habe extra ein Zimmer genommen mit einem Safe. Ich habe alle meine Sachen dort in Safe da. Ich bin auf die Strasse rausgegangen. Ich habe nichts dabei gehabt. Kein Täschchen, kein Rucksäckchen. Nichts. Wirklich nichts. Und nachher habe ich so eine Abkürzung genommen durch so ein Parkchen und habe gemerkt, dass so zwei Teenager mega schnell auf mich zukommen und genau gemerkt, irgendetwas stimmt nicht. Und dann hat mir einer von hinten hat mich so in den Würgegriff genommen und so ein Messer in der Hand gehabt. Und der andere hat meine Plastikswatch mir vom Handgelenk gerissen. Und ich habe tatsächlich, ich merke auch jetzt, wie mein Herz noch schnell ausschlägt, das war so eine Erfahrung, die so tief ist gegangen. Und ich habe mich nachher eigentlich ein bisschen über mich geärgert. Ich bin aus dem Hotel und hatte das Gefühl, ich habe nichts dabei. Und so eine Plastikswatch war für mich nichts, oder? Aber eigentlich hätte ich es besser wissen nach einem Monat in Brasilien, dass eben das für diese Leute dort schon mehrere Tage überleben und essen heissen.
Ja.
Von dem her bin ich glimpflich davor gekommen, aber ich habe sicher meine Lektion gelernt.
Es kommen ja sicher auch viele Frauen zu dir in Beratung, die einmal das erste Mal allein unterwegs wollen, gehen. Und was gibst du denen für Tipps mit auf den Weg?
Ich glaube, das ist wichtig, dass man auf der ersten Reise dass man ein positives Erlebnis hat so für die weitere Reiseplanung. Und ich finde, es lohnt sich, wenn man die allererste Reise allein als Frau in einen Kulturkreis plant, wo sich Menschen gewohnt sind, dass Frauen alleine unterwegs sein, dass Frauen alleine einkaufen, dass Frauen alleine eigenständig in der Öffentlichkeit auftreten. Ich denke da so an Länder in Südostasien, Thailand zum Beispiel ist sicher ein ideales, so ein Einsteigerland, um alleine als Frau reisen. Was man auch machen kann, wenn man das Gefühl hat, so die Schwelle ist vielleicht, ich weiß nicht so recht, man kann ja die erste Woche oder zwei Wochen, je nachdem, wie lange man Zeit hat, sich an einem Grüppli anschliessen, dass man so ein bisschen reinkommt und so ein bisschen merkt, wie es geht und dann nachher selber weitergeht zum Beispiel. Und ich denke, ein ganz wichtiger Teil ist auch, dass man wirklich auf sein Bauchgefühl hört. Ich zum Beispiel, ich achte immer darauf, dass wenn ich neu übernachte, dass es kein Ort ist oder kein Haus, wo die Nacht einfach leer ist. Dass mindestens an der Rezeption jemand ist oder andere Gäste rum sind oder der Besitzer im Haus wohnt oder so. Das gibt mir zum Beispiel ein gutes Gefühl, wenn ich irgendwo in einer abgelegenen Gegend oder so ganz allein in einem Haus bin, Nacht, dann ist für mich das so nicht so stimmig. Genau. Und ich schaue auch immer, dass ich ein Zimmer habe, das man abschliessen kann. Finde ich auch noch wichtig. Genau. Ja. Ich bin auch schon aus dem Zimmer wieder rausgegangen und habe das Hotel gewechselt, weil es einfach nur so einen bogenen Nagel hatte, den man umbiegen konnte. Ich habe das Gefühl, das stimmt für mich nicht. Aber ich denke, mit einer Reiseberatung beim Globetrotter zu starten, ist sicher eine gute Idee.
Und die Kundinnen, die zu dir kommen, die haben sicher manchmal auch Zweifel und Sorgen, die sie äußern während der Beratung. Fällt dir da etwas auf, dass ja, alle ein bisschen, vielleicht ein bisschen die gleichen Anliegen haben?
Also bei Frauen, die zuerst mal alleine reisen wollen, geht es ja meistens darum, bin ich sicher dort oder fühle ich mich sicher? Man macht sich meistens so ein bisschen Sorgen, ist das eventuell gefährlich? Und darum denke ich, um auf die Frage vorher zurückzukommen, sind so Länder, wo eben Frauen in der Öffentlichkeit alleine ein normales Bild sind, und auch wo Gewaltbereitschaft relativ tief ist. Da kommen wir eben wieder auf Südostasien. Das sind sicher nachher die idealen Einstiegsländer. Aber es ist meistens die eigene Sicherheit, die schon im Vordergrund steht. Ja.
Genießen Sie den ganz normalen Luxus bei Tverenbold und entdecken Sie Europa im Königsklasse-Reisebus. Oder wie wäre es mit einer Veloreise mit E-Bike oder die fantastische Akustik in der legendären Elbphilharmonie erleben? Sichern Sie sich jetzt Ihre Traumreise 2024 zu attraktiven Sofortpreisen unter tverenbold.ch.
Wie sieht deine Reiseplanung, Reisevorbereitung aus, wenn du vorgehst?
Also wenn ich eine Reise plane, ich bin jemand, der immer recht genau weiss, was mich interessiert und was nicht. Und wenn ich eine Reise plane, dann kaufe ich mir zuerst einen Reiseführer und lese den durch. Und dann bestimme ich, wo ich starten will und wo mein Ziel wird sein. Normalerweise gehe ich ja mit dem Velo, oder? Dann weiss ich, okay, ich fliege dort her, fahre von A nach B und fliege von dort von B wieder zurück. Und nachher schaue ich, bis die Reise kommt, dann bin ich extrem offen für alle Dokus und irgendetwas, was ich finde, entweder im Fernsehen oder auf sozialen Medien, über das Land, über die Menschen. Mich interessieren so Geschichten, so Hintergrundgeschichten, dann viel mehr als so, wo genau sind alle Highlights, wo, ja, so die namhaften Sehenswürdigkeiten oder Gebäude. Die kann ich auch schauen, wenn es gerade am Weg liegt, aber es ist für mich wie nicht im Vordergrund. Es ist mehr so, der Weg ist das Ziel, der Erlebniswert. Und nachher plane ich, eigentlich ist das eine vor Ort rollende Planung. Und das finde ich ist genau das, was so fängt. Wenn man einfach entscheiden kann, oh, hier bleibe ich jetzt 3 Nächte, hier gefällt es mir. Oder oh, ich biege jetzt rechts ab, ob schon ja denkt, ich gehe geradeaus. Und darum ist eigentlich so ein bisschen die Vorbereitung, das Auseinandersetzen mit der Kultur und mit der Lebensweise, ist eigentlich das, was bei mir dazugehört. Genau.
Hast du immer schon so gezielt geplant? Hast du immer schon so dich auf deine Reise vorbereitet?
Also dadurch, dass ich immer ziemlich klare Vorstellungen habe, was mich interessiert und dass meine Ferien, wir haben ja wirklich viel Freizeit, wir haben 12 Wochen Ferien beim Globetrotter hier und ich versuche das immer noch ein bisschen auszureizen und vielleicht auch ein bisschen mehr zu nehmen, aber gleich sind meine Ferien beschränkt. Ich weiss, ich habe vielleicht jetzt 4 oder 5 Wochen für durch Iran zu reisen oder so. Oder? Also muss ich ja schon ein bisschen planen. Oder? Ich muss tatsächlich mir überlegen, wann gehe ich und wann komme ich wieder heim und so, genau, von dem her, ja, denke ich, gehört das schon ein bisschen dazu, aber was dann nachher zwischen dem Start und dem Ende ist, das passiert dann nachher einfach, genau.
Gibt es etwas, was du auf deiner Reise immer dabei hast?
Ja, das gibt es. Ich habe immer ein Notizbüchlein dabei, so ein ganz kleines, schreibe mir dort einfach so, es ist nicht ein Tagebuch, aber ich schreibe mir dort einfach Notizen rein. Und ich bewahre alle auf in einer Schachtel im Keller, seit ich kann denken. Ich habe immer ein GPS dabei, wenn ich mit dem Velo in abgelegenen Gegend unterwegs bin, dass ich eine Ahnung habe, wo ich bin und wo ich her will oder muss. Und was ich auch immer dabei habe, sind Seifenblätter. Weil jedes Kind auf der Welt flippt aus auf Seifenblätter. Und ganz oft ist ja so Kommunikation nicht so einfach, oder? Aber mit Seifenblättern werden alle Hemmschwellen abbauen. Es ist wirklich so herzig. Ja, die Kinder flippen aus. Ja.
Wenn man auf der Globetrotter-Webseite über dich lesen, dann erfahrt man, dass du gerne mit dem Velo unterwegs bist, wie du jetzt auch schon erwähnt hast. Sei es in Asien oder Afrika. Und dass du auch schon den Globus als Passagier auf dem Segelschiff umrundet hast. Wie verschieden bist du denn schon gereist?
Das hat sicher den Ursprung, wie wir vorhin schon erwähnt haben, in dieser Schnelllebigkeit, die ich als Flight Attendant miterlebt habe. Und ich planete mit dem ÖV rund um die Welt. Dort habe ich natürlich auch irgendwie, also mit dem Zug natürlich, mit Bussen, das ist klar. Und dann musste ich natürlich auch irgendwie über das Wasser müssen, gell? Die ganze Strecke zwischen Australien und Amerika. Da ist ja eigentlich nur das Schiff geblieben, genau. Und ich konnte nicht segeln, ich kann so heute noch nicht, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass alle die Segelbootbesitzer und die Captain, die da unterwegs sind, mit ihren privaten Booten auf der Welt, dass die alle nicht Nachtwache machen wollen. Und wenn man sich anbietet, Nachtwache zu machen, also einfach die ganze Nacht da auf das Meer schauen und aufpassen, dass man nicht ein anderes Schiff oder einen Container oder einen Walfisch rammt, dass man dann relativ einfach so eine Work for Passage, sagt man dem, einfach, dass man mitgenommen wird. Man muss dafür die Nachtwache halten, bekommt aber dafür die Überfahrt und das Essen sozusagen nachher zur Verfügung gestellt. Genau. Und das habe ich dann gemacht. Ich war über ein halbes Jahr nachher unterwegs, so durch die Südsee. Ja, nebst dem Zug, dem Bus, dem Velo kommt mir gerade kein anderes ÖV oder Verkehrsmittel in den Sinn.
Ja. Was ist dir denn am liebsten von denen?
Ja, am liebsten ist natürlich mir das Velo, weil ich da wieder eigen Chef bin. Wie gesagt, segeln kann ich nicht, aber Velofahren kann ich. Und das ist eigentlich schon mein liebstes Fortbewegungsmittel. Und auch aus dem Grund, weil man den Leuten so auf Augenhöhe begegnet. Ich bin zum Beispiel durch Uganda schon mit einem 4x4, mit einem Landcruiser. Und ich bin aber auf einer anderen Reise auch mit dem Velo durch Uganda. Und es sind Welten, wie es ist, in einem Dorf anzuhalten, mit dem 4x4 auszusteigen oder mit einem Velo ins genau gleiche Dorf zu fahren. Das sind wirklich Welten. Und es ist genau das, was ich eigentlich am Velofahren schätze, dass man einfach hautnah dran ist. Oder? Wenn es heiss ist, schwitzt man. Wenn es stinkt, dann schmeckt man es. Wenn es regnet, wird man nass. Man hört alles, wenn es lärmig ist. Es ist einfach so hautnah am Geschehen. Was mich auch sehr fasziniert daran ist, es ist streng, man erlebt unglaublich viel während dem ganzen Tag, aber es reduziert das Glückslevel auch wahnsinnig nach unten. Also, wenn man morgen losfährt und ganz viel erlebt den Tag durch, aber nicht weiss, wo man schlussendlich endet am Abend, und man findet eine Unterkunft, wo man sich sicher fühlt und man findet genug zu essen, dass man nicht mehr Hunger hat, dann hat man irgendwie schon das Gefühl, man könnte die ganze Welt umarmen. Und es sei einfach nur, es ist so ein Glücksgefühl. Und so, es ist auch ein bisschen wie eine Sucht, das zu spüren, so zu merken, wenn du zu essen hast und ein Dach über dem Kopf, man braucht es gar nicht. So genau.
Gibt es Erlebnisse, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind von all deinen Reisen?
Ja, es gibt in der Tat viele Erlebnisse, aber eins, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, ist, ich habe mal den Plan gehabt, am Irrawaddy entlang, das ist ein ganz langer Fluss, der durch Burma, heute Myanmar, geht. Ich wollte 1400 Kilometer mit dem Velo allein am Irrawaddy entlang fahren. Und ich bin in eine Stadt geflogen im Norden von Burma, die heisst Bamo. Und ich wollte alles gefahren, bis unter, wo der Irrawaddy ins Meer geht. Und ich bin gut vorangekommen, es hat gefegt, es war super. Ich habe überall etwas gefunden zum Schlafen. Bis in einer kleinen Stadt habe ich auch umgefragt, wo ich angekommen bin, wo ich nicht mehr schlafen kann. Und nachher habe ich gemerkt, dass so wie niemand so recht will. Normalerweise sind die Leute alle hilfsbereit, wenn man irgendwo ein Plätzchen zeigt. Und dort ist nachher einer in der Polizeiuniform, hat mich mitgenommen auf den Polizeiposten und hat mir auf dem Polizeiposten so eine Zelle, eine Gefängniszelle zugewiesen. Es hatte kein Fenster, nichts. Es hatte keine Gitter noch. Es war einfach nur gemauert. Und nachher, ein bisschen später, kam einer, der Englisch konnte und hat mir erklärt, es sei für Ausländer verboten, in dieser Region zu reisen, weil sie in der Nähe Diamantenminen hat. Und dann musste ich, sie waren aber alle sehr freundlich, ich hatte keine Angst. Aber ich musste die Nacht in dieser Polizeistation in einer Gefängniszelle schlafen, damit sie mich wie unter Kontrolle haben. Am Abend kam ein Polizist, hat mich ausgeführt, um zu Nachtessen. Wir konnten nicht zusammen reden, aber er hat mit mir zu Nacht gegessen, er hat mir zahlt, mis zu Nacht. Dann hat er mich wieder zurückgebracht in die Zelle. Dann haben sie abgeschlossen. Am nächsten Morgen haben sie aufgeschlossen, haben mich rausgeholt. Und dann bin ich mit einem Polizeiboot auf Miravadi mit auf den Fluss gebracht worden, bis das nächste Passagierboot kam. Und dort bin ich verabschiedet worden und sie haben mir gewunken. Wir mussten aufsteigen. Und dann habe ich einfach bis in die nächste grössere Stadt nach Schwebo mit dem Boot müssen, weil ich anscheinend in einer Zone bin gelandet, die mir nicht bewusst war, wo die Ausländer nicht her dürfen. Genau. Aber so die Nacht auf dem Polizeiposten in der Zelle in Burma, ich hatte nie Angst, weil sie alle immer sehr höflich, sehr freundlich waren. Aber das ist, glaube ich, das, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, was schon recht crazy war. Genau.
Wenn ich auf die Weltkarte schaue und dich so erzähle, dann würde ich sagen, du bist schon fast überall gewesen. Hast du denn noch überhaupt Reiseträume oder Ort auf dieser Welt, wo du unbedingt noch her willst, wo du noch nicht warst?
Ja, durch das Privileg beim Globetrotter zu arbeiten und jedes Jahr mindestens 3 Monate Zeit hat, um zu reisen, und das jetzt seit fast einem Vierteljahrhundert, habe ich natürlich mehr meine Reiseträume mehr oder weniger vorzu immer erfüllen. Aber es gibt schon so Regionen, zum Beispiel die Länder im südlichen Afrika oder die Länder im südlichen Südamerika, kenne ich noch nicht. Und einen Reisetraum habe ich tatsächlich noch. Das ist einfach mit dem Velo losfahren, ich weiss noch nicht, ob gegen Ost oder gegen Süden, aber Open End. Ohne müssen weit an einem bestimmten Datum zurückziehen. Genau. Und das nehme ich an, das verschiebe ich dann auf meine Pensionierung. Genau, aber das ist eigentlich der einzige Traum, wo ich so denke, das wäre cool, einfach so Open End loszufahren. Genau.
Ist dir schon irgendetwas einmal bei deinen Reisen so völlig in die Hose gegangen? Oder ganz anders rausgekommen, als du das erwartet hast?
Völlig in die Hose eigentlich nicht, weil ich denke, die Situation hat ja immer, auch wenn sie vielleicht nicht gerade angenehm ist, hat auch immer eine gute Seite. Aber was ich tatsächlich extrem unterschätzt und vernachlässigt habe, ist, als ich mit dem Velo geplant habe, nach Kolumbien zu reisen. Ich bin ja alleine gegangen und ich war so fokussiert, mich mit dieser Sicherheitsfrage auseinanderzusetzen. Wo kann ich echt durchfahren und wo sollte ich gescheiter nicht? Wo ist es sicher, wo ist es ein gefährlich, dass ich dieser Topografie von diesem Land viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe. Und als ich dort war, ich bin entweder raufgefahren oder runter. Aber ich glaube, kein Kilometer geradeaus. Ich habe noch nie in meinem Leben in 5 Wochen so viele Höhenmeter gemacht wie in Kolumbien. Es war eine super Reise, aber es ist auf jeden Fall etwas, das habe ich überhaupt nicht auf dem Radar gehabt. Genau.
Ja. Und gibt es Orte, wo du nie mehr hin würdest?
Es gibt kein Land, wo ich nie mehr her würde. Aber es gibt Orte in den Ländern, wo ich nicht mehr möchte hergehen möchte. Ich denke hier so an einzelne Orte in Ghana, in Malawi und in Madagaskar, wo ich übernachtet habe. Ich bin dort mit einer Kollegin zusammen, mit dem Velo gereist oder die Länder, wo wir haben übernachtet und uns nicht wohl gefühlt. Aber man hat manchmal, wenn man mit dem Velo reist, einfach nicht so eine grosse Wahl. Genau. Aber es gibt kein Land, wo ich nicht mehr noch mal her möchte. Genau.
Wohin geht deine nächste Reise? Hast du da schon etwas geplant?
Ja, meine nächste Reise geht im Mai für einen Monat auf Indonesien. Genau. Zusammen mit meiner Mami, mit dem Velo.
Schön. Ja. Mhm. Danke vielmals, Christine, dass du dir Zeit genommen hast für Travel News. Und ich wünsche dir alles Gute für deine nächste Reise auf Indonesien mit deiner Mami. Ganz viel Vergnügen.
Danke vielmals dir, dass du bist auf Bern gekommen, uns besuchen. Mich sehr gefreut.
Und euch, liebe Zuhörer, danke fürs Reinhören. Den nächsten Travel News Talk gibt es wie immer heute in einer Woche. Bis dann sind wir auf travelnews.ch täglich mit den wichtigsten Neuigkeiten aus der Reisebranche für euch da. Tschüss zusammen.